Friede sei mit dir. Liebe Gemeinde, Worte des Propheten Jesaja aus dem zweiten Kapitel des Jesaja-Buches. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Liebe Gemeinde, wäre Jerusalem eine Bombe, der Tempelberg wäre ihr Zünder. Wer wollte in unseren Tagen solch einem verstörenden Satz widersprechen? Diese knappe Analyse stammt von einem leidenschaftlichen und wortmächtigen Reisenden von Wolfgang Büscher aus seinem jüngsten Buch Frühling in Jerusalem. Während der Dichter und Journalist Büscher 2 Monate in der Jerusalemer Altstadt verbringt, lebt er erst in einem arabischen Hostel am Jaffa-Tor und dann in einem griechischen Konvent direkt neben der Mauer, einem Konvent, der noch aus der Kreuzritterzeit stammt. Er bewegt sich durch Raum und Zeit in dieser Stadt. Und er beschreibt sie genauso aufgeladen mit Prophetie und Religion und Politik, wie sie es damals zu Zeiten des Propheten Jesaja auch gewesen sein mag. Und wer von Ihnen, liebe Gemeinde, diese Stadt kennt oder sich in dieses wirklich bemerkenswerte Buch vertieft, der findet sich mit einem Mal am frühen Morgen auf dem Ölberg wieder. Wird mitgenommen, hört die Muezzine rufen, dann die Glocken der christlichen Kirchen und der Klöster und sieht schließlich das erste Sonnenlicht auf den goldenen Kuppeln des Felsendoms spiegeln. Jerusalem, Ort der Gegensätze, des Friedens und der Gewalt und gleichzeitig durch die Jahrtausende hinweg und die Jahrhunderte ein Sehnsuchtsort für Juden, für Christen und für Muslime. Mir geht es bei meinen häufigen Reisen in den Nahen Osten so, dass kaum eine Stadt mich einerseits so fasziniert und mich andererseits so ratlos und mutlos zurücklässt wie Jerusalem. Wie brutal weit sind doch die Worte des Propheten Jesaja von dem entfernt, was wir heute sehen und hören. Damals, als er seinen Leuten im Exil zurief, von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Wie hart ist der Kontrast zwischen politischer Wirklichkeit am Tempelberg heute und in Israel-Palästina insgesamt und den visionären Worten des Propheten. Lassen Sie mich die Worte noch einmal in einer etwas gegenwartsnäheren Sprache übersetzen. Dies ist es, was ich am Tagtraum über Jerusalem schaute. Es wird eine Zeit kommen, da wird es im Blickpunkt der Welt stehen, nicht als Stätte des Unfriedens, des Terrors und der unversöhnlichen Feindschaft, sondern als Ort und Hort des Weltfriedens, der Verständigung und der Völkerversöhnung. Und unter den Völkern und Nationen wird es heißen, komm, lasst uns nach Jerusalem, der ewigen Stadt, ziehen. Da finden wir Weisung zum Überleben, zum Zusammenleben, zum Wohlleben. Und Jerusalem wird richten und schlichten, mahnen und raten, und die Völker werden stehen und verstehen, gehen und folgen. Da wird aus Aufrüstung Abrüstung, aus Kriegszeug Werkzeug. Kein Volk mehr wird wieder das andere die Waffen erheben, kein Volk wird mehr lernen, Krieg zu führen. Die Worte des Jesaja widersprechen nicht nur unseren alltäglichen Medienberichten. Sie widersprachen schon genauso krass den alltäglichen Erfahrungen seiner Zeitgenossen. Jerusalem war auch damals Tatort von Gewalt und Krieg, belagert und zerstört. Unzählige junge und alte Menschen waren deportiert worden, entwurzelt, ins Exil verschleppt oder auf der Flucht. Und überall herrschte Trostlosigkeit, Perspektivlosigkeit und grassierende Verzweiflung. Vielleicht war die Stimmung damals dem unangenehmen Gefühl, das mich heute beschleicht, gar nicht so unähnlich. Angesichts des heftigen Zusammenpralls zwischen prophetischem Wort einerseits und alltäglichem Erleben andererseits. Und dennoch sind diese Lebensworte des Jesaja zu Überlebensworten für unzählige Menschen damals geworden. Worte gegen Mutlosigkeit und Lähmung, Ermutigung zum Leben, unerwarteter Ausblick auf Güte und Versöhnung. Hoffnungsworte, um nicht an der Gegenwart zu ersticken, sondern Worte, die man sich in Nächten und in Tagen vorhält, um neu Atem zu schöpfen und Hoffnung. Worte, die auf diesen hellen Streif am Horizont weisen, der die Augen festhält inmitten von Dunkelheit. Wir leben von solchem Hoffnungsüberschuss. Manche der großen und heiligen Worte der Heiligen Schrift beginnen hinter unserem Rücken so etwas wie ein faszinierendes Eigenleben zu führen. Sie entfalten eine eigentümliche Macht, geradezu so etwas wie eine subversive Energie über die Jahrtausende hinweg. Lassen Sie es mich nur ganz kurz skizzieren an diesen berühmten Worten: Da werden sich Ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und Ihre Spieße zu Sicheln, denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und Sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein ganz knapper Rückblick. Da wird dieses alttestamentliche Prophetenwort doch ausgerechnet von der atheistischen Sowjetunion aufgegriffen und in Form eines Denkmals vor den Vereinten Nationen in New York 1959 präsentiert. Viele von Ihnen kennen es, eine pathetische Bronzeskulptur, Schwerter zu Pflugscharen. Und später im Jahr 1980 die Dresdner Studierendengemeinde, die in bewusster Aufnahme dieser sozialistischen Skulptur und des biblischen Wortes Schwerter zu Pflugscharen eine Zeichnung von Ingeborg Geisler veröffentlichte und sie 200.000-fach als Lesezeichen und als Aufnäher auf Fließstoff gedruckt hat. Das Bedrucken dieses Stoffes zählte als Textiloberflächenveredelung und brauchte deshalb keine Druckgenehmigung der DDR. Eine Lücke in den damaligen DDR-Bestimmungen, die eine schier unglaubliche Wirkungsgeschichte nach sich zog. Der damalige verantwortliche Landesjugendpfarrer, Sie kennen diese Geschichte vielleicht, Harald Brettschneider erzählt dazu später selbst: Jugendliche haben die Aufnäher mutig getragen und bei Auseinandersetzungen in Schule und Öffentlichkeit haben sie besonnen das Friedenszeugnis der Bibel ins Gespräch gebracht, sodass Menschen auf der Straße darüber zu sprechen begannen. Sie waren bereit, Schwierigkeiten auf sich zu nehmen und haben dem christlichen Friedenszeugnis Hände und Füße gegeben. Ab November 1981 wurden Jugendliche dann gezwungen, diese Aufnäher zu entfernen. Und wenn Jugendliche es nicht freiwillig taten, dann schnitten sogenannte Pädagogen und Polizisten die Aufnäher aus den Jacken heraus. Wenn Jugendliche sich weigerten, kam es zu Exmatrikulationen an Hochschulen und erweiterten Oberschulen, zu Versetzungen, zur Nichtzulassung zum Abitur, zur Verweigerung von Lehrstellen, zum Schulverbot, wie auch zur Hinderung am Betreten des Betriebs. Und dann, mancher von Ihnen ist alt genug, um das zu erinnern, 1983. Petra Kelly von den Bundesgrünen trug bei einem Treffen mit Erich Honecker ein T-Shirt mit der Aufschrift »Schwerter zu Pflugscharen«. Und dadurch schaffte es das biblische Motiv auf die erste Seite des SED-Zentralorgans Neues Deutschland. Zeichenhandlungen wie das Umschmieden auf dem Wittenberger Kirchentag 1983 anlässlich Luthers 500. Geburtstages sorgten dann für neuerliche Aufregung. Und es wären noch viele, viele andere Geschichten zu erzählen. Und vermutlich kennen auch Sie viele solcher Geschichten. Liebe Gemeinde, so wirksam, so machtvoll, so gefährlich können prophetische Worte über den Abstand von Jahrhunderten hinweg wirken, wenn Menschen sie ernst nehmen und sich von der biblischen Vision in Bewegung setzen lassen. Damals machten die Sicherheitsorgane der DDR Jagd auf Jugendliche, um die Abzeichen Schwerter zu Pflugscharen zu entfernen. Es sind Jugendliche bedrängt worden, die nur an der Stelle des Ärmels, wo der Aufnäher aufgenäht hätte sein können, ein kreisrundes Loch trugen, ein Zeichen ihrer Solidarität. Später, viele werden sich erinnern, wurde dieses Motto Schwerter zu Pflugscharen auch zum Emblem der westdeutschen Friedensbewegung, wurde bei Demonstrationen getragen, auf der Bonner Hofgartenwiese in Mutlangen oder im Hunsrück. Und später dann war es das Motto der friedlichen Revolution in Ostdeutschland. Manche von Ihnen, liebe Gemeinde, haben das nicht nur selbst erlebt, sondern haben diese Zeiten auch mitgestaltet und an ihre Erfahrungen erinnert, genauso wie an die gegenwärtigen, bedrängenden Gegenwartsfragen, eine neue Stahlskulptur, die in diesem Jahr, im Reformationsjahr 2017, in Wittenberg errichtet worden ist. Eine Skulptur des Künstlers Michael Krenz, die jetzt im Wittenberger Lutherhof steht und an all diese Fragen nach Krieg und Frieden erinnert und uns herausfordert, unsere Antworten zu geben. Verblüffenderweise gibt es aber nicht nur diese kirchliche und zivilgesellschaftliche Bewegung um dieses mächtige Wort von den Schwertern zu Pflugscharen, sondern auch noch andere Einflüsse. Etwa in der Popwelt hat dieses wunderbare biblische Wort Karriere gemacht. Und der King of Pop, Michael Jackson, hat in seinem berühmten Popsong Heal the World einige dieser Verse verarbeitet. Ich zitiere ihn nur ganz kurz auf Deutsch. Erschafft eine Welt ohne Angst, wo wir zusammen Freudentränen weinen, zusehen, wie die Nationen ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Wir können es wirklich schaffen, wenn du dich genug bemühst. Für die Lebenden mach einen kleinen Raum, um einen besseren Ort zu schaffen. Heile die Welt, mache sie zu einem besseren Ort. Wenn biblische Bilder und Worte, prophetische Verheißungen und Visionen eine solche unbezwingbare Macht durch die Jahrhunderte hindurch entwickeln können, wenn sie Regime zum Einsturz bringen können, wenn sie Menschen zum Dichten und zum Singen, zum Träumen und zum Demonstrieren anleiten, dann animieren sie auch uns, ihre verwandelnde Kraft auf unsere Gegenwart anzuwenden und auf ihren ganz eigenen Klang zu hören. Einen Klang, den es sonst in der Bibel nicht nur bei Jesaja gibt, sondern genauso in den Psalmen oder beim Propheten Micha. Einen Klang, der zionistisch ist, ohne dass er irgendetwas mit den fundamentalistischen zionistischen Ideen unserer Tage zu tun hätte. Wer von Ihnen, liebe Gemeinde, Jerusalem ein bisschen kennt, der weiß, dass der Tempelberg, anders als es hier im Bibeltext heißt, mitnichten höher wäre als die umliegenden Hügel und Berge. Wenn Jesaja also beschreibt, dass der Berg, da des Herrn Haus ist, höher ist als alle Berge und über alle Hügel erhaben, dann ist das keine geografische Aussage, sondern eine zutiefst theologische. Und sie wird von Jesaja noch doppelt damit unterstrichen, dass er sagt, der Tempelberg stehe fest. Etwas, was mich in unseren Tagen angesichts all der Detonationen und blutigen militärischen Aktionen auf dem Tempelberg besonders anrührt. Hier unterscheidet sich die biblische Vorstellung radikal von dem, was wir als sozialistisches Denkmal oder als Popsong eben zur Kenntnis genommen haben. Frieden und Gerechtigkeit sind aus biblischer Sicht genauso wenig für Menschen machbar, alleine machbar, wie es möglich wäre, dass der kleine Zionsberg sich aus eigener Kraft über die Berge der Umgebung erheben könnte, plötzlich höher aufragen würde als etwa der benachbarte Ölberg. Solch eine radikale Umgestaltung ist allein Gott vorbehalten. Und für den Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, den Himalaya und die Rocky Mountains, die Kordilleren und den Ural, rangieren solche Bergerhöhungen allenfalls in der Größenordnung lapidarer Kleinigkeiten oder Sandkastenspiele. Für Menschen unmöglich, aber bei Gott möglich, hält der hocherhabene Zionsberg in diesem Prophetenwort fest, wer die Regie führt in dieser Welt. Die schöpferischen Kräfte, die von Anbeginn der Schöpfung am Werk waren, sind auch heute noch unterwegs. Gottes Energie ist überall vorhanden, auch heute. Sie ist die Quelle, die Ressource für ein Leben voll Frieden und Gerechtigkeit. Und die Friedensinitiative für diese Welt geht immer noch von Gott aus. Er macht solche verrückten Geschichten möglich wie Schwerter zu Flugscharen. Er lässt solche Visionen zu Realitäten werden wie Spieße zu Sicheln oder man könnte auch übersetzen Winzermessern. Und er kann sogar in der Bundesrepublik Menschen dazu bewegen, dass dieser drittgrößte Waffenexporteur der Welt endlich die Fragen nach Rüstungskonversion ernst nimmt. Dem Leben soll nach Gottes Willen dienen, was bis dahin nur Blut und Tränen hervorgebracht hat, nur Vertreibung und Flucht. Es ist ein weiter Weg, liebe Gemeinde, zum gerechten Frieden, aber es ist ein möglicher, glaubt man dem Propheten. Wir sind nicht zum Krieg verdammt, so hat es der israelische Schriftsteller David Grossmann gesagt, kurz bevor ihm der Friedenspreis des deutschen Buchhandels überreicht wurde. Wir sind nicht zum Krieg verdammt, und das gilt nicht nur für Israel-Palästina, sondern für all die anderen Brennpunkte und Brandherde in dieser Welt. Schaut man aufmerksam in den biblischen Text hinein, müsste man den Beginn von Vers 2 noch etwas anders übersetzen. Da steht eigentlich, auf der Rückseite der Tage wird der Zionsberg höher als alle Berge sein. Was für eine wunderschöne poetische Ausdrucksweise. Auf der Rückseite der Tage. Das hält das Besondere dieser prophetischen Worte fest. Jesaja schaut weit in die Zukunft, um die verzweifelten Menschen seiner Gegenwart zu ermutigen. Er verbindet das am Ende der Tage Ausstehende, die große Vision von der Wallfahrt der Völker zum Zionsberg, mit seiner eigenen desolaten Gegenwart. Er malt den Menschen vor Augen, wie die Nationen, die Menschen aller Religionen und Kulturen den Weg finden zu Gott und dort gemeinschaftlich, egal wo sie hingehören, aus welchem Milieu sie ursprünglich kommen, nach Frieden und Gerechtigkeit fragen. Erinnert daran, wo unsere Schöpfung mit den Worten eingesetzt hat: und Gott sah an alles und siehe, es war sehr gut. Am Anfang wie am Ende wird erfahrbar, aus welcher Energie wir leben und wo wir Orientierung finden können. Ganz am Ende wird alles gut, weil Gott sagen wird: und siehe, es war sehr gut. Diese wunderbar schillernde Formulierung auf der Rückseite der Tage lockt aber auch uns selbst, unser Leben, seine Widersprüche, seine Qualen, die verwirrende Gegenwart und die oft verstörende Welt um uns herum anders anzuschauen und neu zu verstehen. Sie als verbunden anzusehen mit einem segensreichen Anfang und mit einem verheißungsvollen Ende. Diese veränderte Sicht, diese tiefe Gottverbundenheit hilft, unsere Gegenwart nicht nur zu sehen unter den Aspekten vernünftigen Kalküls oder aus Panik heraus zu handeln, angesichts von mächtigen Sachzwängen und bedrohlichen Machtkonstellationen. Wir taumeln nicht ausgespannt zwischen Sinnlosigkeiten und Gewalt durch unser kleines Leben und unsere unübersichtliche Zeit, sondern sind schon mit vielen anderen unterwegs hin zu Gott. Verstehen wir unser Leben als solch eine Pilgerreise, als solch eine Wallfahrt, dann verändert sich auch das eigene Lebensgefühl. Es gewinnt an Weite, es gewinnt an Verbundenheit mit den vielen Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Wir sind nicht allein unterwegs, sondern mit vielen anderen, manchmal uns sehr Fremden, auf einer Pilgerreise des Friedens und der Gerechtigkeit, wie der Weltkirchenrat das genannt hat. Menschen zwar, die nicht einfach konfliktfrei leben, dann bräuchten sie diese Wallfahrt zum Zion und zu Gottes Richtsprüchen nicht. Aber die lernen, auf Gewalt zu verzichten, nach Frieden zu suchen und für Gerechtigkeit zu streiten und zu beten. Menschen aus allen Himmelsrichtungen, die ein gemeinsames Ziel haben, den Shalom, den Gott verheißen hat. All unser Engagement um diesen Shalom, um ein gutes Leben für alle Menschen auf dieser Erde, hier in der Bundesrepublik, in Israel, Palästina oder im Jemen, im Südsudan oder wo auch immer, wird nicht durch naive Fantasien von einer heilen Welt gespeist, sondern von einem nüchternen Realitätssinn, der sich erden lässt durch die Verheißungen Gottes. Wir können mit unserer kleinen Kraft Frieden und Gerechtigkeit nicht schaffen. Wir müssen es aber auch nicht. Stattdessen bekommen wir einen sehr menschlichen Weg gewiesen zwischen alles und nichts und damit einen Weg jenseits von Apathie und völliger Selbstüberforderung. Mir tut das gut, erzählt mir eine Frau in Hannover, die sich in einem Integrationsprojekt bemüht. Sie erzählt von ihrem Engagement, ihren Erfahrungen und davon, dass diese Stunden mit unbegleiteten jungen Flüchtlingsmädchen ihre eigene Resignation über den Zustand der Welt verändern, die Resignation schrumpfen lassen und ihre Hoffnung in diesen Begegnungen wieder Kraft gewinnt. Zwischen alles und nichts, lerne ich aus diesem Gespräch, liegt das Mögliche. Das Mögliche zu entdecken, gibt unserem Leben Sinn, macht es reicher, steigert die Lebenslust und füttert die Sehnsucht nach einer besseren Welt, wie sie der Prophet beschrieben hat. Mögen Sie, liebe Gemeinde, dieses Mögliche auch für sich entdecken, das Ihren Glauben stärkt, Ihre Hoffnung stärker macht und Ihr Leben mit Sinn erfüllt. Für uns heute Morgen eine letzte kleine Bemerkung. Blitzt in den biblischen Worten von den Schwertern zu Pflugscharen aber noch etwas anderes auf. Schwerter zu Pflugscharen und Spieße zu Winzermessern, also landwirtschaftliche Geräte zum Anbau, auch von Getreide und Trauben. Wenn wir uns gleich zum Abendmahl um Brot und Wein versammeln, dann werden wir noch einmal in besonderer Weise verbunden mit diesen prophetischen Worten. Deshalb lassen Sie sich die Stärkung im Abendmahl als solch eine Stärkung durch eine Himmelsspeise gefallen. Himmelsspeise, so haben die Alten vor uns das Abendmahl genannt. Himmelsspeise für die Kinder des Lichts. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.